Heute bei «Apropos» ein tödlicher Kampfjet-Unfall vor Gericht.
Wir beginnen die Sendung mit dieser Meldung. Die Schweizer Luftwaffe vermisst seit dem späteren Nachmittag einen Kampfjet des Typs FA-18. Sie hat im Gebiet des Sustenpasses zwischen den Kantonen Uri und Bern eine Suche eingeleitet. Über das Schicksal des Piloten des einsitzigen Jets ist zurzeit noch nichts bekannt.
Vor rund 7 Jahren ist bei einer Militärübung ein FA-18-Kampfjet in eine Bergwand hineingeflogen. Der Pilot, der ist sofort tot gsi. Ein Fluglotse, das hat man nachher herausgefunden, hat ihm kurz vor dem Unfall eine falsche Flughöhe durchgegeben. Jetzt ist der Lotse und ein zweiter Pilot vor Gericht gestanden. Gestern Abend ist das Urteil verkündet worden und heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia» reden wir über diesen Prozess. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Inlandredaktor Christian Zürcher, der den Prozess begleitet hat. Hallo Christian.
Hoi Mirja.
Christian, der Unfall der passiert ja im August 2016. Dann findet auf dem Flugplatz Meiringen im Kanton Bern eine Flugübung statt, rund ums Sustenmassiv. Die das nicht kennen, was ist das für ein Ort?
Also Meiringen, das ist im Kanton Bern und liegt mitten in den Bergen. Das heisst, es ist sehr wichtig, in welche Richtung und auf welcher Höhe die Flugzeuge abfliegen von dem Militärflugplatz.
Also rund um den Flugplatz herum sind Bergwände sozusagen.
Genau.
Also von dem Flugplatz fliegen zwei FH-18-Kampfjets ab. Wer sitzt in denen rein und was haben sie für ein Ziel?
Genau, es sind zwei Einplätzerflugzeuge. Im einen Flugzeug sitzt ein Fluglehrer, das ist der zuerst startet. Das ist ein erfahrener Pilot. Und im zweiten Flüger sitzt der 27-jährige Flugschüler. Er ist normalerweise in Bayern stationiert, also er hat eigentlich den Flugplatz nicht so gut gekannt. Und er ist in den letzten Zügen von seiner Umschulung zum FA-18-Pilot.
Die beiden fliegen also zusammen los. Und was passiert dann?
Ja, sie begeben sich eigentlich auf eine Mission, also eine Übungsmission, wo sie steigen. Also sie starten innerhalb von 15 Sekunden und setzen sich dann am Himmel oben treffen, wo sie dann nachher eine Kampfsituation mit einem F5 würden simulieren. Das Problem ist aber, dass während dem Steigflug unvorhergesehene Ereignisse eintreffen.
Was heisst unvorhergesehene Ereignisse?
Es war ein schwieriger Tag zum Fliegen. Das heisst, es war bewölkt. Also die Sicht selber in Meiringen war klar, aber auf so rund 1500 Meter war eine relativ dichte Wolkendecke, die es eigentlich nicht zugelassen hat, dass man auf Sicht fliegt. Das heisst, man folgt dem Instrument und ist unter anderem auch angewiesen auf die Anweisungen des Fluglotsen, der in Meiringen auf dem Militärflugplatz hockt.
Sie kommen also von diesem Fluglotsen Anweisungen über, wie sie fliegen sollen. Was sagt er Ihnen, diesen beiden Piloten?
Ja, in dem Fall ist es eben so, dass die beiden eben nacheinander starten. Und das Ziel ist, dass die beiden sich gegenseitig den Radar aufschalten. Sie sehen zwar nichts wegen der Wolken, aber sie würden sich gegenseitig auf dem Radar sehen. Das Problem ist, dass der hintere Pilot nicht schafft. Es kommt zu einem sogenannten Brake-Lock. Er gibt ihm das per Funk durch. Der Fluglotse, der eben drinnen hockt, der hört das am Anfang nicht. Und als er es dann gehört hat, gibt er ihm den Befehl, er soll auf das Flight Level 100 gehen. Das ist 10'000 Fuß und im Nachhinein eigentlich eine sehr fatale Flughöhe.
Wieso ist das so eine fatale Flughöhe?
Weil in dieser Region eigentlich eine Mindestflughöhe von 15'000 Fuß gilt. Und das führt dann dazu, dass eigentlich 58 Sekunden, das haben die Auswertungen gezeigt, 58 Sekunden später nach dem Funkspruch kollidiert der Pilot mit der Felswand am Hintertierberg. Das ist auch ein Berg am Sustenmassiv. Und das Tragische davon ist, es war eigentlich 11 Meter unter dem Grat gewesen.
Welche Konsequenzen hat das für den Pilot, der dort einfliegt in die Felswand?
Er ist sofort tot gewesen.
Der Absturz von einem Kampfjet, wo der Pilot gestorben ist, der hat damals ja viel Aufmerksamkeit bekommen.
Der FA-18 Armee-Jet, der seit gestern vermisst wurde, ist in der Nähe des Sustenpasses abgestürzt, teilt die Armee mit.
Wegen des schlechten Wetters hat die Suche nach der Absturzstelle bis heute gedauert. Ebenfalls war kein eindeutiges Notsignal zu orten.
Mit tiefer Betroffenheit muss ich Sie informieren. über den Verlust eines Kampfflugzeuges, einer F-18.
Diese Bilder sind als Kamerad und Fachmann schwer zu verstehen und zu ertragen.
Meine Gedanken sind beim Piloten, bei seinen Angehörigen. Und ich bin ganz persönlich stark betroffen von diesem Ereignis.
Und die grosse Frage nach dem Vorfall war natürlich, wie hätte das passieren können. Jetzt, über 7 Jahre später, ist es vor einem Militärgericht in Muttenz um genau den Unfall gegangen und um die Frage, wer die Schuld ist. Warum eigentlich erst jetzt? Warum erst 7 Jahre später?
So ein Flugunfall braucht erfahrungsgemäss sehr viel Zeit, um so einen aufzuklären. Und in dem Fall ist sicher erschwerend dazugekommen, dass die Blackbox, die eigentlich so einen Flug aufzeichnet, die ist komplett zerstört gewesen. Also man konnte nicht auf die zurückgreifen.
Das heisst, man hat alles anders rekonstruieren.
Genau, also mit Zeugenaussagen, mit Fachpersonen, die ihr Urteil abgegeben haben. Genau.
Warum findet das Ganze vor dem Militärgericht statt?
Das ist die Regel. Also alle Vorfälle oder alle Unfälle, die im militärischen Dienst passieren, die müssen von einem militärischen Gericht behandelt werden. Und das hat zum Beispiel eben in Muttenz stattgefunden, der Prozess, und ist geleitet worden von einem Gerichtspräsident, der gewöhnlich auch dort im Zivilen arbeitet. Und ihn haben 4 andere Richter assistiert. Und die haben dann Fragen gestellt an den Zeugen und den beiden Anklagten. Also man muss sagen, dass der Fluglotse angeklagt war und auch der Pilot, der als Erster abgeflogen ist.
Christian, du hast ja den Prozess die letzten 2 Wochen mitverfolgt. Wegen was sind die beiden angeklagt gewesen? Also der Fluglotse und der Fluglehrer?
Sie sind beide für das Gleiche angeklagt gewesen. Also einerseits der fahrlässigen Tötung und andererseits auch wegen fahrlässiger Nichtbefolgung von Dienstvorschriften, dann fahrlässige Störung vom öffentlichen Verkehr und auch noch fahrlässiger Missbrauch und Verschleuderung von Material. Das heisst, also in dem Fall ist der Kampfjet, der hat damals ein Buchwert von rund 28 Millionen Franken.
Wie ist denn der angeklagte Fluglotse vor Gericht erschienen? Oder wie erinnert er sich an den Unfall?
Ja, er hat relativ sachlich erzählt, wie er den Tag erlebt hat. Er war bei seinen Ausführungen am Anfang eher nervös gewesen, aber er hat es relativ ruhig erzählt, wie er es erlebt hat. Und es war für mich eigentlich ein bleibender Eindruck gewesen, als den fatalen Funkspruch abgelassen haben im Gericht, wo er das noch einmal gehört hat. Er ist dann gefragt worden, was das bei ihm auslöse. Und er hat gesagt, ja, er hätte gehofft, dass er das nicht mehr anhören müsse.
Was hat er denn gesagt, wieso hat er damals die Höhe durchgegeben, die ja sich eben am Schluss als tödlich erwiesen hat?
Das war das Interessante an diesem Prozess. Also der Fluglotse ist nach dem Unglück einvernommen worden, also ist befragt worden, was ist eigentlich passiert. Und er hat damals gesagt, er habe die Flughöhen miteinander verwechselt. Also die Mindestflughöhe von 15'000 Fuß und die Flughöhe von 10'000 Fuß. Man hat damals dann überlegt, wie kann das passieren, und man ist dann zum Schluss gekommen, je nach Pistenrichtung gibt es um Meiringen unterschiedliche Mindestflughöhe, oder? Und an dem Tag ist man in unterschiedlichen Richtungen abgeflogen, auch wegen dem misslichen Wetter. Am Morgen eher in die eine Richtung, wo die Mindestflughöhe 10'000 Fuß war, und am Nachmittag, wo der Vorfall passiert ist, wäre in die Richtung 15'000 Fuß gewesen, die Mindesthöhe.
Und wie war das am Prozess gewesen?
Er hat dort eine andere Version erzählt. Er hat erzählt, er hat sich die Situation hunderte, tausende Mal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und er komme jetzt mittlerweile zum Schluss, dass er die Höhe nicht vertauscht hat, sondern sehr bewusst gesagt hat. Und er hat es so ausgeführt, dass in dem Moment, wo eben der Break-Lock passiert, wo sich die beiden Flugzeuge nicht haben können auf dem Radar aufschalten, hat er zeitgleich auf seinem Radar gesehen, wie sich die beiden Punkte, also die beiden Flugzeuge, immer näher kommen. Also der vordere Flüger ist tendenziell eher langsam geflogen und der hintere eher schnell. Und er hat das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt nichts mache, kommt es zu einer Kollision. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, in dem Moment muss ich separieren. Das ist die Sprache dafür, um eben die Flüger auseinanderzutun, dass es zu keiner Kollision kommt. Und weil links und rechts Gebirge ist, ist er davon ausgegangen, er muss das mit den Flughöhen machen. Und er hat 1-2 Funkspruch vorher erfahren, dass der Leader, also das Flugzeug, das als erster gestartet ist, auf einer Flughöhe, also von einem Flight-Level von 115 ist. Und er hat dann automatisch gesagt, okay, dann sage ich Flight Level 100. dann können sie nicht miteinander zusammentatschen.
Man muss sagen, er hat auch ziemlich schnell den Fehler bemerkt.
Ja, das ist die Frage. Im Nachhinein spät, oder? Aber in dem Fall, ja, er sagt, 20, 30 Sekunden später hat er gemerkt, oh nein, das kommt nicht gut, oder? Weil eben die Mindestflughöhe von 15.000 Fuß, die ist mit den 10.000 Fuß, die er gesagt hat, massiv unterschritten. Also es könnte gefährlich werden, genau. Mhm. Und dann ist Hektik ausgebrochen.
Was hat er denn gemacht?
Er hat ein Problem gehabt. Er hat die beiden Flüger bereits an die Einsatzzentrale, die in Dübendorf ist, übergeben. Das heisst, die haben die Funkfrequenz gewechselt. Er konnte darum nicht mehr können, die Piloten direkt anfunken und sagen, du musst rauf, du musst steigen. Er musste dann also das Telefon in die Hand nehmen, hat Dübendorf angerufen. Es hat leider die falsche Person das Telefon abgenommen, die nicht für den Trailer, also für den zweiten Flüger, zuständig war. Der musste dann am Kollegen das Telefon weitergeben, wo auch wieder Zeit vergangen ist. Und dann schlussendlich ist der Punkt auf seinem Radar einfach stehen geblieben. Also er ist mit dem Gebirge kollidiert. Der andere Pilot hat dann noch gesagt, er sehe Black Smoke, also schwarzer Rauch. Man hat das in den Tonaufnahmen dann auch gehört, die dann vor Gericht abgespielt worden sind. Und in dem Moment hat der Fluglotse gemerkt, es ist nicht gut gekommen. Und ist dann zusammengebrochen.
Das ist ja wirklich so eine Verkettung von Ereignissen, die am Schluss zu dem tragischen Unfall führt. Wie hat jetzt das Gericht in diesem Fall entschieden?
Sie haben den Fluglotsen schuldig gesprochen wegen fahrlässiger Tötung. Und der Pilot, der ist freigesprochen worden. Vielleicht noch ein, zwei Wörter zu dem Pilot. Ihm hat man vorgeworfen, dass er die Richtlinie nicht eingehalten hat vom Steigflug. Also er war steil unterwegs und eher zu langsam. Das hat einerseits zu dieser Unfallsituation geführt und andererseits auch mutmaßt man, dass der Winkel zwischen den beiden Flügern zu steil war. Das heisst, dass sich die beiden Radar nicht haben können aufeinander aufschalten, oder? Gleichzeitig muss man sagen, eben, er hat mit den Bedingungen gekämpft. Also er hat zweimal den Nachbrenner müssen zünden. Das heisst, er hat mehr Schub gegeben, dass er das notwendige Tempo erreicht. Und gleichzeitig kann man sagen, dass der hintere Flüger, der schlussendlich verunglückt ist, den falschen Startmodus angewandt hat. Also man hat da von einem Gebäck-Climb. Und er ist in einem Normal-Climb abgeflogen, also eher zu flach und schnell. Was sicher auch dazu beigetragen hat, eben, dass es zu dieser Situation, zu diesem Breaklock gekommen ist.
Mhm. Das Gericht hat den vorderen Pilot also freigesprochen. Anders beim Fluglotsen, dort haben sie ihn für schuldig befunden wegen fahrlässiger Tötung. Was bedeutet das Urteil?
Ja, einerseits, dass er schuldig gesprochen worden ist. Andererseits kann man sagen, dass der Auditor, das ist der militärische Ankläger, er hat eigentlich eine bedingte Gefängnisstrafe gefordert, also 12 Monate. Das ist abgeschwächt worden. Also, das Gericht hat ihn zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken verurteilt, aber auf einer Probezeit, oder? Und was man sicher auch sagen kann, er muss Gerichtskosten zahlen in der Höhe von rund 40.000 Franken. Entscheidend aber ist, er ist schuldig gesprochen worden.
Das heisst, das Gericht sieht auch seine Schuld irgendwie als erwiesen an. Fluglotsen haben ja in so einer Situation, wie wir sie heute in diesem Podcast geschildert haben, eine wahnsinnig grosse Verantwortung. Was bedeutet das jetzt auch für den Beruf?
Ja, das hat man eben schon während dem Prozess eigentlich recht gut können feststellen. Also, das bewegt die Leute. Es sind sehr viele Fluglotsen vor Ort gewesen. Die haben in den Pausen miteinander diskutiert, die Situationen besprochen. Sie haben auch mal aufgeschnauft bei Fragen oder wo dann schlussendlich auch das Tondokument abgespielt worden ist, ist es mucksmäuschenstill gewesen. Und auf deine Frage, was das bedeutet, ich glaube, es belastet sie. Oder? Weil sie spüren, durch ihre Fehler können sie eins zu eins vor Gericht landen und schuldig gesprochen werden. Oder? Und vielleicht, was auch noch interessant ist, unter den Fluglotsen gibt es wie einen Ehrenkodex. Also wenn ein Vorfall passiert oder ein Unfall, dann meldet man das. Also ein Vorfall ist auch, wenn ein Mindestabstand nicht eingehalten wird. Also Flugzeuge tun sich nicht duschieren, aber es wird potenziell gefährlich. Oder? Und es hat schon mal so einen Fall gegeben, das war im 19. gewesen, wo ein Schweizer Fluglotse rechtskräftig verurteilt worden ist. Während seinem Dienst haben sich eben zwei Flugzeuge angelöchert. Und das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat ihn dann schuldig gesprochen wegen fahrlässiger Störung vom öffentlichen Verkehr, oder? Am Tag später ist es dann eben zu Verspätungen und Einschränkungen im Flugverkehr gekommen, weil sich etwa ein Dutzend von den Skyguide-Mitarbeitenden krank gemeldet haben, oder? Mhm. Sie haben offenbar Angst gehabt, auch einen Fehler zu machen oder haben sich nicht fähig gefühlt, zum arbeiten gehen.
Ein sehr bekannter Fall ist ja auch der Absturz von Überlingen, wo wir auch einen eigenen Podcast mal dazu gemacht haben, wo wir auch gerne noch im Beschreib zu dieser Episode verlinken. Auch dort ist der Absturz zurückzuführen auf einen Fehler von einem Fluglotsen. Wie oft passieren denn so schlimme Flugunfälle jetzt gerade auch im Militär?
Hey, das ist eine schwierige Frage. Also was man dazu sagen kann, ist, dass seit 1941 bei der Schweizer Luftwaffe rund 400 Flugunfälle gegeben hat mit etwa 350 Todesopfern.
Mhm. Das heisst, passiert das öfters als in der zivilen Luftfahrt?
Das kann ich so nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, halt, dass sich die zivil- und die militärische Luftfahrt in so ein, zwei Grundsätzen unterscheidet. Oder in der zivilen Luftfahrt heisst es «Safety first». Und in der militärischen heisst es «Mission first, safety always». Und das war vielleicht auch ein Grund, warum man eigentlich bei diesem schlechten Wetter, an diesem Unglückstag, dass man gleich auf die Mission gegangen ist. Oder? Weil eben im Kriegsfall oder im Ernstfall kann man ja nicht sagen, ah, schlechtes Wetter, wir können jetzt nicht fliegen. Oder? Und dass das dann risikoreicher ist, ist wie selbsterklärend.
Hat denn der Unfall auch etwas verändert?
Ja. Also einerseits ist die Radaranlage, die Fluglotsen damit arbeiten müssen, die ist erneuert worden. Die haben mit einem sogenannten Radar 69 müssen arbeiten. Also wie der Name sagt, das ist ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Der eine Zeuge, der vorgeladen worden ist, ein anderer Fluglotse, der damals mit dem Anklagten im gleichen Raum gesessen hat, das Gerät als grässlich und super primitiv beschrieben. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Unfall wohl auch mit einer moderneren Anlage passiert wäre. Genau. Das ist eine Neuerung. Und die andere Neuerung ist, dass der Startintervall von 15 Sekunden auf 20 Sekunden erhöht worden ist, auch zum Verhindern, dass es zu einer so einer Breaklock kommen kann.
Der angeklagte Lotse und jetzt verurteilte Lotse, der hat ja nach dem Unfall auch mit dieser Schuld umgehen. Wie hat er das gemacht in den letzten Jahren?
Ja, also ins Detail weiss ich das natürlich nicht, aber er hat sicher eine Auszeit genommen. Er hat dann nach der Auszeit wieder Schulungen machen und er arbeitet heute wieder in Meiringen auf einem Militärflugplatz. Und vielleicht noch das Berührende daran ist, kurz nach dem Unglück hat die dort stationierte Staffel 11 ihm ein Kärtchen überreicht, das alle unterschrieben haben. Und sie haben ihm gesagt, dass sie ihm eigentlich das Vertrauen aussprechen und eigentlich würden begrüßen, wenn er weiterhin auf dem Flugplatz Meiringen würde arbeiten.
Nach dem Urteil ist das aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr weiterhin der Fall.
Hey, ich habe den Arbeitgeber gefragt vom Lotsen und sie haben gesagt, sie gehen davon aus, dass er auch weiterhin, also auch nach einem Schuldspruch, wird in Meiringen weiter arbeiten können.
Danke vielmals, Christian, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wer noch die ganze Berichterstattung von diesem Prozess und über das Urteil möchte ich nachlesen. Man findet auch noch Beiträge dazu bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.